Joko, heute ist alles anders. Ich bin erstmal in so einem Pipi-Kacka-Studio bei Studio Bummes. Ich bin in so einer Abstellkammer.
Warum?
Also ich strecke jetzt mal die Arme aus und mit der rechten Hand kann ich an die Schutzschallwand packen und mit dem linken an so einen Stromkasten.
Das ist keine artgerechte Haltung.
Das ist ein kleines Studio. Jetzt würden ja Leute vielleicht sagen, das reicht doch, reiß dich zusammen. Da sage ich, ja, stimmt, es reicht. Aber da müssen die Leute auch wissen, das Studio, in dem wir sonst aufzeichnen, und auch wir manchmal gemeinsam, wenn ich Glück habe, wenn du in Berlin bist. Das ist so groß wie, ich glaube, meine erste Wohnung im Studium. Da können die Gedanken und die Kreativität können da auch mal Abbiegungen machen.
Ja.
Und jetzt bin ich in so einer Abstellkammer, wo
Mikro
reingestellt ist.
Aber warum bist du
in
der Abstellkammer? Wird da mit dem anderen umgebaut?
Nee. Schön wär's. Das fände ich in Ordnung. Wenn umgebaut würde, fände ich es in Ordnung. Die offizielle Begründung ist, ja, Sophie, du kannst jetzt leider nicht in das große Studio, weil der große Tommy Schmidt zeichnet gerade seinen Fußball-Podcast auf. Und das geht natürlich nicht. Der muss ja den Ball immer dabei haben und hat ja immer so 14 bis 15 Profisportler
zu Gast. Vielleicht
sollte
der mal den Ball flach halten und vergiss nicht, wo du herkommst mäßig. Das ist ja wohl Tommy Schmidt. Also
ja, und der kann sein Zimmer frei für Kassenpatienten aber jetzt ohne mich machen.
Tommy und ich wissen ganz genau, wem wir alles zu verdanken haben. Und dass du da jetzt irgendwie so behandelt wirst, wie du behandelt wirst, das verstehe ich nicht. Das macht für mich auch keinen Sinn. Aber warum
ich
darf
glaube,
er
Tommy
da
forciert das nicht. Ich glaube, dass Studio Bummens einfach entschieden hat, die Passmann, die beschwert sich ja nicht. Und habt ihr mitbekommen, wie ich mich beschwere? Auf gar keinen Fall. Ich bin bescheiden, wie eh und je. Und das ist zum einen mal anders.
Also der Raum ist was klein für dich und ansonsten ist alles scheiße, aber,
genau, aber
ich hab auch nicht rausgehört, dass du das irgendwie in Form einer Beschwerde
formuliert hast. Kritik war das nicht, das war halt eine Feststellung.
Nein.
Die andere Sache, und dann habe ich es auch aus dem System raus und dann können wir über dich sprechen oder über uns.
Über uns, was über uns reden?
Die andere Sache, die heute anders ist, ist Jonathan, der hier schon viel besprochene Kaffeegott des Florida-Bummens-Konglomerats.
Der beste Mensch.
Der Blumenwiesenbeauftragte von Florida. Der, der das Café betreibt, wo man sich hier einen Kaffee ziehen kann, zocken. Der ist krank heute. Was dazu führt, dass es keinen Kaffeebetrieb gibt. Was aber unglaublich rührend ist. Und ich würde gerne rausfinden, welche Person dafür verantwortlich ist. Es steht so eine Thermoskanne mit frisch gebrühtem heißen Filterkaffee auf einem Tisch vor dem geschlossenen Café und da sind so zwei Recap-Becher, die daneben stehen, die noch nicht benutzt sind. Also irgendjemand hat eine Kanne Kaffee gekocht für alle. Also ich habe an dem Kaffee gerochen. Wenn Jakob Lund diesen Kaffee gekocht hat, dann ist sie aber jetzt eine Intervention fällig.
Dann ist er wirklich ein Kaffee-Arschloch.
Nee, dann ist er wirklich ein Kaffee-Wichser. und das ist heute alles, das ist für mein kleines System zu viel Veränderung heute.
Verstehe ich alles und jetzt muss ich ja noch dann hinzufügen, dass ich vielleicht sogar einen Teil der Schuld daran trage. Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen in meine Richtung gerade formuliert, dass du sagst, pass auf, ich habe das möglich gemacht, dass du heute hier 2 Stunden eher aufnehmen wolltest, aus dem einfachen Grund, weil du zum Arzt wolltest, aufgrund deiner gebrechlichen alten Knochen, musst du ja immer wieder mal zu so Terminen, wo man gucken muss, dass du nicht auseinanderfällst, dass wir weiterhin sag mal, dass die Medienbranche die Sau Winterscheid weiter schlachten darf und alle sich quasi an mir weiden dürfen, um mal ganz bodenständig über mich zu reden. Aber das bin ich ja jetzt dann an allem schuld. Du hast weder den Kaffee bekommen, den du wolltest, weil ich dich früher ins Studio gebeten habe. Du hast es möglich gemacht, dann kannst du nicht mal in das Studio, dass du rein bist. Jetzt finde ich, haben wir so einen Vibe, da weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Weil das ist so, eigentlich bin ich immer jemand, der sowas sehr ungern fragt und jetzt, dass da jetzt aber noch so doof gesagt jetzt so ein Scheißtag für dich draus wird, das wollte ich nicht.
Es wäre auch so ein Scheißtag geworden, Joko. Da muss
Warum?
Ich dich beruhigen. Also zum einen stecke ich knietief im Klimmzugtraining. Das auch. Und zum anderen gibt es bei mir belastende Neuigkeiten an der Autofahrfront, die wir später besprechen können.
Ha.
Ich möchte aber jetzt gar nicht so künstlich mit schlechter Laune starten. Ich wollte vor allem sagen, dass heute alles anders ist. Und ich zeichne ja sehr gerne früher auf, damit du nämlich gleich zum Arzt kannst, weil die Causa Schulter bei dir war. Und es ist ja auch, dass du dich um dich kümmerst, ist ja meine Altersvorsorge.
Das ist richtig.
Also ist ja auch in meinem Interesse, dass du gesund bleibst.
Das finde ich schön, dass du das so siehst. Aber ich muss auch, in meinem Alter muss ich auch wirklich gucken, ja, dass ich gesund bleibe. Also das ist einfach so bescheuert. Ich habe heute Morgen den Doc angerufen und meinte, hey Erich, bist du so lieb und kannst mir da nochmal 3-4 Spritzen reinjagen? Hey, es ist immer noch nicht besser. Ich so, nee. Und dann meinte er, ja, dann musst du in die Röhre, dann müssen wir uns das angucken, weil irgendwas stimmt da nicht. Und dann dachte ich mir so, geil. Also und Schulter ist wirklich nervig. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich irgendwann mal in so eine Situation komme, dass ich mir denke so, ich habe Schulterleiden, aber here I am, und Schulterleiden sind echt kacke, aber ich kann den linken Arm zum Beispiel nicht zum Wichsen benutzen.
Wechselst du immer ab?
Ja, früher habe ich immer abgewechselt, aber jetzt mache ich es halt nur mit rechts, und jetzt merke ich auch so, wie ich rechts so total Nackenschwierigkeiten kriege, jetzt zur Physio gehe.
Ja.
Ja, und dann heißt es mal, haben Sie einen Tennisarm? Nee, ich habe eine Wichshand.
Aber wenigstens kannst du immer noch einen Hitlergruß machen.
Gott sei Dank, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Wenn sich das weiter so entwickelt, das Land.
Oh Gott. Huh, das ist ein klassischer Fall von Joko macht einen zu dollen Witz und Passmann springt drauf und wird am Ende die Antipathie einsammeln.
Der Shitstorm landet bei dir. Ciao!
Eine Schulterverletzung wäre für mich ja mein vorzeitiges Karriereaus.
Ja, nicht nur für dich, sondern auch sämtliche, sag ich mal, Charity-Organisationen, die schon mit viel Geld rechnen, denken sich so, bitte, Frau Passmann, performen Sie. Aber du bist tatsächlich richtig im Game. Also sowohl Kevin hat sich bei mir gemeldet. Ich weiß, dass Kai sich am Wochenende
also
bei dir gemeldet hat.
Also Kevin ist der Trainer, der mich jetzt auf die Klimmzüge vorbereitet, die ich am 27. Mai machen soll, darf, an Kai Pflaumes Geburtstag. Wie toll war Kai Pflaume übrigens? Also das muss man wirklich nochmal sagen. Was für ein toller Mensch.
Ich hatte sogar fast das Gefühl, dass wir ihn am Ende zu wenig haben hochleben lassen, nochmal in seiner Anwesenheit. Aus dem einfachen Grund, weil ich habe mir die Folge auch nochmal wirklich voller Lust angehört und hatte große, große Freude. Aber er ist einfach genau wie du sagst.
Mein linker Arm war leider kaputt, deswegen.
Aber er hat einfach, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich finde Kai, und ich glaube, das beschreibt es vielleicht ganz gut, Kai ist nicht so ein, es gibt ja so Typen, die so lange in der Medienbranche sind wie er, die dann irgendwann zu so zynischen, komischen Charakteren werden und alles irgendwie nur noch betrachten, in der Möglichkeit, über irgendwas herzuziehen oder so, sondern der Typ ist so positiv eingestellt, der sieht alles immer irgendwie von der guten Seite. Er hat keinerlei Absicht, auch nur irgendwo was Schlechtes auszuteilen, sondern es muss doch möglich sein, dass wir alle irgendwie zusammen sein können. Also ich glaube, das ist jetzt ein sehr großer Satz, aber wenn es mehr Kai Pflaumes in diesem Land geben würde, würde das diesem Land sehr, sehr gut tun.
Also ich wusste, dass er nett ist. Ich kannte ihn im Gegensatz zu dir ja nicht wirklich privat, also außer dass ich ihn halt mal angeschrien habe aus dem Auto. Da haben wir aber gebondet, würde ich sagen. Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass der wirklich genauso nett ist, wie man denkt. Und was ich wirklich überraschend fand, war, dass der ja richtig böse sein kann. Also die schöne Art von böse, das lustige,
die schöne Art von böse.
Das lustige Böse. Das hatte ich nicht gedacht, dass der so edgy ist und dir auch so Sprüche drückt. Das mochte ich sehr.
Das mochtest du, dass der mir Sprüche drückt.
Dass es mal jemanden gibt, der dich auch mal ein bisschen im Zaum hält.
Ja, das hat
weil du bist für mich wie ein wildes Westernpferd.
Ich bin ja ein wilder Delfin.
Du bist für mich ein wilder Delfin und ich habe aber nur gelernt, Delfine mit Sattel zu reiten und deswegen kann ich dich nicht bändigen. Du bist der Delfin und ich bin das Kind, das mit dir schwimmen soll als Therapiemaßnahme. Ehrlich gesagt, fasst das in unserem Podcast ganz gut. Das ist eine Studiobums-Therapiemaßnahme. Ich habe Delfinschwimmen angesagt bekommen.
Ich bin ja immer
wieder. Das wird der Sophie so gut tun.
Immer wieder fasziniert davon, was wir für gute Podcast-Titel eigentlich innerhalb des Podcasts entwickelt haben. Weil ich fände irgendwie Delfinschwimmen, fände ich auch sehr, sehr schön als Titel für diesen Podcast.
Das stimmt, könnte aber auch schnell so ein bisschen. Ich finde ja alles, was lustige Tattoos, lustige Titel, lustige Namen.
Ärgert man sich ganz schnell.
Ja, finde ich schwierig auf Dauer.
Aber glaubst du, wir würden eine Menge verzocken, wenn der Podcast jede Woche anders heißt?
Nö, ich glaube, wir sollten eigentlich in Zukunft den jede Woche anders nennen und auch mit anderen Leuten. Also andere, wir sind gar nicht dabei. Nomaden-Podcast.
Wir stellen Raum und Zeit zur Verfügung.
Also haben wir gerade eine Podcast-Produktionsfirma gegründet?
Es scheint so zu sein.
Toll, da freue ich mich drauf.
Aber wir nennen es dann Studio Bumsen.
Klimmzüge. Kevin hat sich bei dir gemeldet. Also Kevin ist der Mann, der mich jetzt auf die Klimmzüge
vorbereitet. Kevin hat nur gesagt, du bist heiß. Kevin hat gesagt, du hast richtig Bock.
Also mich hat diese Challenge ja kalt erwischt, also uns alle hat die ja kalt erwischt, weil ich glaube, keiner von uns dreien dachte, dass wir aus diesem Podcast rausgehen und es in irgendeiner Weise so eine lange, große Aufgabe für mich geben würde. Ich dachte, ich frage einfach mal als nette Interviewfrage Kai Pflaume nach so Klimmzügen. Und zum einen motiviert mich, dass ich ja wirklich einen Klimmzug lernen möchte, so wie übrigens, glaube ich, jeder Mensch, der schon mal Sport gemacht hat. Ich finde, Klimmzüge ist fast sowas wie Liegestütze. Jeder kennt die Übung, jeder hat ein Gefühl 100%. Dazu oder glaubt, ein Gefühl dazu zu haben, wie einfach oder schwer es ist, sich selber hochzuziehen irgendwo. Und ich finde, das Geile an Klimmzügen ist auch, dass man die sehr leicht unterschätzt. Ich habe auch gedacht, ja komm, so die Hälfte werde ich schon schaffen. Ich hing da an der Stange wie so ein nasser Sack. Und das geht, glaube ich, den meisten Leuten so, die das nicht trainiert haben. Und die andere Motivation ist natürlich, das leicht verdienteste Charity-Geld. Also ich wäre ja wirklich bescheuert, wenn ich die Möglichkeit hätte, pro Klimmzug 10.000 Euro an eine Organisation spenden zu lassen und mich dann nicht 3 Monate wirklich hart darauf vorzubereiten.
Eigentlich ist es Win-Win-Win.
Voll.
Also ich würde mir wünschen, also Klimmzüge wäre jetzt, Kniebeuge könnte ich vielleicht anbieten, eine Kniebeuge 5.000 Euro. ich finde es, sowas ist ja am Ende das Sinnvollste. Ich weiß nicht, wie du sonst so mit Sport umgehst in deinem Leben, aber ein Ziel zu haben, das ist ja immer das, wovon man so träumt, dass man sagt, so, dann habe ich, keine Ahnung, 5 cm Bauchumfang weniger und dicke Arme oder, keine Ahnung, eine tolle Brustmuskulatur, geile Waden, was auch immer man trainieren will.
Ich habe von Natur aus extrem geile Waden.
Das habe ich schon mal gesehen.
Aber ich will nicht angeben, deswegen trage ich selten Shorts.
Wir müssen gleich noch über was Interessantes reden, was ich
die Tage gesehen habe.
Nee, gar nicht. Aber du sagst gerade deine Waden und da schoss es mir in den Kopf, dass ich mir das gar nicht aufgeschrieben habe, dass wir da eigentlich drüber reden müssen. Aber egal. Und ich finde es so schön, dass du jetzt eigentlich eine, und du warst ja so oder so beim Sport, also du hattest ja eh für dich entschieden schon zu einer Leichtathletin zu werden. Und jetzt quasi mit dem Aufhänger da nochmal so dran zu gehen, finde ich total geil, weil das einfach, ich würde mir fast wünschen, dass da auch was noch für mich drin wäre, außer dass ich einfach bezahle.
Ja, ich glaube, ich habe natürlich wirklich das Ziel, dass die Aktion so endet, dass du ein bisschen schlechte Laune hast. Weil du denkst, ja, Charity hin oder her. Aber das war jetzt auch überflüssig, Passmann. Es ist spannend, weil ich auch nicht komplett untrainiert da rein. Also jetzt können wir, glaube ich, mal ein paar grundsätzliche Infos zu dieser Challenge verbreiten, weil ich wirklich ein bisschen überrascht davon war, wie viele Leute davon echt fasziniert sind. Und auch mittrainieren wollen, wo ich denke, ich möchte jetzt keine Klimmzug-Challenge, also das können die Eisbademänner und Podcast-Jungs gerne unter sich machen. Ich muss jetzt nicht irgendwelche Klimmzug-Challenges aussprechen für alle Leute, aber es gab viele grundsätzliche Fragen. Wie trainiert bin ich? Wie oft trainiere ich jetzt? Habe ich Pläne? Wie ernähre ich mich?
Und aber kommen da auch Leute mit, also nur Fragen oder kommen auch Leute mit Ratschlägen? Also kommen auch Leute und sagen, ey, brauchst du noch jemanden, der für dich täglich geiles Essen kocht? Ich würde mich anbieten. Brauchst du noch jemanden, der dich massiert, wenn du saure Muskeln hast? Ich würde mich anbieten. Kommt sowas auch?
Also bisher habe ich leider keine Massagen und keinen Private Chef angeboten bekommen. Wenn ihr da draußen seid, meldet euch.
Auch gerne bei mir, einfach so.
Ich bin im Moment auf dem Level Bofrostpfanne warm machen.
Aber die Gemüse.
Die mit Gemüse, na klar, weil gute Ernährung ist mein Leben.
Schockgefrostet.
Ich habe eine Klimmzugstange angeboten bekommen von so einem Klimmzug-Startup, wo du auch merkst, wo ich auch mal wieder denke, vielleicht kann mal wieder irgendjemand Straßenarbeiter lernen oder Trockenbau. Wir brauchen jetzt nicht noch ein Klimmzug-Startup. Aber ich habe eine Klimmzugstange angeboten bekommen und ich habe von diversen Coaches im Internet erklärt bekommen, dass ich das auf gar keinen Fall schaffe. Außer wenn ich mit ihnen anfange zu trainieren.
Also,
wirklich, Leute, die mich in ihrem Leben noch nie gesehen haben, haben sich dann erblödet, muss ich wirklich sagen, in dem Fall erblödet, bei Instagram ihre Fresse in die Kamera zu halten und zu sagen, ja, also das wird sie nicht schaffen. Wo ich denke, das darf man nur sagen, wenn man mich mindestens schon mal nackt gesehen hat und weiß, ob da irgendwo schon mal ein Muskel war. Und ich bin hochmotiviert aus dem Podcast letzte Woche, aus der Aufzeichnung gegangen und hatte zufällig danach auch direkt Sport. Und bin dann zu Kevin, hab dem gesagt, so, wir müssen Klimmzug lernen. Ich dachte, in meiner Naivität, Kevin schaut mich an und sagt, easy, easy. Joko wird einen Jahresurlaub dieses Jahr absagen, weil das wird zu teuer für ihn. Er hat schon mit der Stirn gerunzelt und meinte, ja, können wir gucken, ob wir das schaffen.
Aber wo? Hat irgendwer, die das erklären können, ist die Schwierigkeit da drin?
Die eine Schwierigkeit bei mir ist einfach, dass ich relativ schwer bin. Ich wiege über 80 Kilo. Und ich bin ja, ich bin nicht so wie Kai Pflaume, der wahrscheinlich 75 Kilo wiegt, aber reine Muskelmasse. Da ist auch irgendwie ganz schön viel Körperfett, mit dem ich auch übrigens völlig in Ordnung bin. Aber für einen Klimmzug habe ich jetzt nicht den idealen Körperbau.
Okay,
ich war noch nie die geborene Leichtathletin.
Aber das würde ja jetzt in der Konsequenz bedeuten, du müsstest jetzt an Stellen zusätzlich Muskelmasse aufbauen, um diesem, sag ich mal, das Körpergewicht dann bewegen zu können.
Also ich glaube, es wird tatsächlich ein Ding, dass ich Muskeln aufbauen und Fett abbauen muss. Was wahrscheinlich aber zwangsweise passiert, weil ich jetzt 3 bis 4 Mal die Woche hart trainieren muss, damit ich Klimmzüge schaffe. Also ich glaube, das ist eher ein Nebeneffekt, der passiert.
Aber ich finde es so bizarr, dass so viele das so, also ich meine, so 3 Monate Zeit dafür. Und ich finde irgendwie so krass, wie viele dann das so kategorisch ausschließen. Also entweder wollen die dich alle motivieren und sagen, wir sagen jetzt, sie schafft's nicht, das wird ihr einen zusätzlichen Push geben und sie will es uns allen zeigen. Aber gleichzeitig ist es ja so eine Situation, wo man eigentlich sagen sollte, ist das die richtige Motivation oder sollte die richtige Motivation sein, Attacke?
Also die Motivation ist für mich ausschließlich im Moment, dass ich am 27. Mai gerne 3 bis 4 fremde Menschen, deren Meinung über mich keine Rolle spielt, beeindrucken möchte, damit, dass ich einen Klimmzug schaffe.
Verstehe, was du meinst.
Es geht mir, und das ist vielleicht auch ganz wichtig, weil ich glaube, dass einige Leute vielleicht falsch verstanden haben oder auch falsch verstehen wollten, was die Implikation ist, weil Kai auch letzte Woche von so einer Transformation gesprochen hat. Was mir wirklich scheißegal ist, ist, ob ich abnehme oder Muskeln zunehme. Das ist, ich habe genug Muskeln und ich könnte auch mehr Körperfett haben und wäre genauso ein glücklicher, zufriedener Mensch. Aber für einen Klimmzug muss man halt Sport machen. Und wenn man den schaffen möchte, dann muss man halt irgendwie zum Sport gehen.
Ich liebe sie darüber.
Und zwischendurch halt auch mal einen Magerquark in sich reinfressen, befürchte ich. Das heißt, es geht null darum, dass ich am Ende dann nackt anders aussehe als gerade. Und ich möchte danach auch nicht einen Klimmzug weiterhin schaffen. Ich werde wie so eine Bodybuilderin sein, die kurz vor dem Wettbewerb kein Wasser mehr trinkt, damit die Venen schön poppen und danach ballert man sich Schokolade und Wasser rein. Und so wird es auch sein. Ich werde diesen Klimmzug hoffentlich schaffen und danach werde ich nie wieder in meinem Leben mich irgendwo hochziehen wollen. Aber ich habe da richtig Bock drauf und ich werde, glaube ich, so ein bisschen das Training auch mitfilmen und wir werden uns bestimmt noch die
eine Fitness-DVD.
Ich habe schon mit Pamela Reif gesprochen, dass wir eine Koop machen und ich werde dann auch nur noch in so Workout-Klamotten rumlaufen, so einem Sport-BH und so einer Leggings und habe auch immer so einen Shaker mit einer Limo dabei, mit einer Protein-Limo.
Ich habe das Gefühl, das ist noch nicht mal ein Witz, was du da gerade erzählst.
Dass ich so werde?
Ja.
Joko, ich bin doch jetzt schon manchmal unerträglich. Stell dir mal vor, wie ich wäre, wenn ich sportlich wäre. Ich würde mein Maul nicht halten. Das wäre bei dir übrigens genauso. Wenn du ein Sixpack hättest, könnte man dich einweisen. Wegen der Persönlichkeitsstörung.
Aber wie krass das ist, dass ich das in meinem ganzen Leben noch nicht einmal hinbekomme. Wobei, das stimmt nicht. Es gibt Bilder von mir, da habe ich ein Sixpack, absurderweise. Die habe ich letztens entdeckt, einen Ibiza-Urlaub vor 20 Jahren. Ich habe tatsächlich, es gibt einen Ordner.
Der heißt Bizeps?
Nee, wo so Jugend- und Kinderbilder drin sind. Das wurde mal für einen runden Geburtstag von mir erstellt. Und es gibt tatsächlich ein Bild, da war ich geschockt, dass ich das bin.
Das ist so unangenehm, dass man manchmal Fotos von sich früher sieht. Also ich weiß nicht, ob das bei Männern so ist. Ich kenne das von mir als Frau und ich kenne das von ganz vielen Frauen auch. Dass man Fotos von sich früher sieht und denkt, krass, so toll, so toll im Vergleich zu, wie ich mich heute fühle, sah ich aus. Ich habe mich doch damals total gehasst. Also dass man ganz prägnant, dass man sich mit 18 sieht auf Fotos und denkt, krass, damals fand ich mich schon zu dick und ich war im Vergleich zu heute einfach ein dürrer Teenager, weil man als mit 18 einfach noch nicht so erwachsen aussieht, wie man halt irgendwann aussieht. Und das ist so unangenehm, finde ich, dass man sich früher sieht und denkt, damals fand ich mich schon falsch. Genauso wie ich heute wahrscheinlich mich falsch finde und in 20 Jahren ein Foto von mir heute sehe und denke, krass, damals fand ich mich falsch. Heute sehe ich doch falsch aus. Circle of Selbsthass.
Und das ist aber auch so interessant, weil ich kann mich erinnern, zu Abi-Zeiten bin ich auch wirklich, keine Ahnung, 3-mal die Woche irgendwie beim Sport gewesen. Bei uns gab es so ein Fitnesscenter, da wo ich da hingegangen bin. Ich hatte Zeit, hatte nichts Besseres zu tun. Und dann hat man aber selber auch so null ein Gefühl dafür gehabt, wie man aussah. Weißt du, was ich meine? Also mir war zu dem Zeitpunkt nicht klar, was ich für eine Physis mitgebracht habe. Mhm. Für mich war das einfach so ein ganz normales, naja, ich gehe ja zum Sport, ich habe es auch nicht gesehen. Und ich finde es heute so interessant, dass wenn man von Freunden die Kinder sieht, die dann, keine Ahnung, alle so 15, 16, 17 irgendwas um den Dreh sind oder vielleicht auch ein bisschen jünger oder vielleicht sogar noch ein bisschen älter, was die alle für krasse, ja fast durchtrainierte Körper haben, so, aber auch immer auf so eine athletische Art, gar nicht auf so eine Pumperart. Und das finde ich so interessant, dass das in so einem Zeitfenster, wo man eigentlich sich selber da gar nicht so sehr Gedanken drum macht, dass man so aussieht, und in einem Zeitfenster, wo im Leben, wo man sich denkt, ich würde jetzt gerne einfach ein bisschen besser im Strumpf stehen, man dann genauso aussieht, wie man halt jetzt aussieht. Nämlich nicht so, sondern anders und auch weit davon entfernt ist, jemals wieder in so eine Fitness zu kommen. Und das hat ja auch ganz viel mit Körpergefühl zu tun. Ich finde es ja schon total geil, wenn du erzählst, wie wohl du dich fühlst und dass das alles für dich jetzt eher scheiße ist, dass du jetzt da dann deine Klimmzüge machen musst, weil das wird dann in dem Bereich von Muskelmasse und Fettabbau und so alles verändert.
Scheiße finde ich es nicht, es ist nur kein Ziel. Also das, da,
oder es
da
ist kein Ziel, aber das ist ja total gesund. Das ist ja total gesund und total schön, dass du das so ganz klar für dich formulieren kannst. Aber natürlich, und das merke ich schon, dass ich dann jetzt mit Mitte 40 an so einen Punkt komme, wo ich mir denke, jetzt, ich muss anfangen, was zu tun. Es ist nicht mehr so, dass das von alleine irgendwie besser wird. Und ich muss auch darauf achten, weil ich auch so Freunde in meinem Umfeld habe, die dann so 50, 55, 60 sind, die sagen so, ey, hätte ich damals vor 15 Jahren verstanden, wie wichtig es ist, Sport zu machen, würde es mir heute viel besser gehen. Und das ist auch mit so einem ganz anderen, früher hat man Sport gemacht, weil man Zeit hatte und weil man dachte sich so, komm, da mache ich halt Sport. Heute machst du Sport, dass du weißt, dass es dir im Alter besser geht. Das finde ich krass von der Art und Weise, wie man sich dem Thema Sport nähern muss.
Zum einen muss man sagen, ich bin natürlich auch erst 30, ne? Also ich habe
gerade geworden.
Vielleicht, aber mir kommt dieses Körper tut weh Thema mit Sicherheit erst in 10 Jahren, vielleicht erst in 10 Jahren, wenn ich Glück habe. Und das andere ist, ich frage mich manchmal, ob es Fluch oder Segen ist, weil man es auch von beiden Seiten betrachten kann. Heute ist es vielleicht ein bisschen Segen, weil ich war halt ein dicker Teenager. Das heißt, ich habe nicht die Erfahrung, die du gerade beschreibst, dass ich irgendein Foto, ich war ein dickes Kind, ein dickes Baby, ein dicker Teenager und irgendwann ein dicker Erwachsener. Das heißt, ich habe, und das hat sich dann so rausgewachsen, sukzessive. Und das heißt, ich habe nicht diese Erfahrung, die du beschreibst, dass ich ein Foto von mir mit 14 oder 20 sehe und denke, boah, war ich da in Form. Das heißt, das ist vielleicht auch ein bisschen, wir kommen einfach aus unterschiedlichen Richtungen und Fluch ist es vielleicht, weil man auch in manchen Bereichen darauf hätte verzichten können, irgendwie mit 14 dafür gemobbt zu werden, dass man pummelig ist. Aber heute habe ich diese Frustration nicht oder dieses Gefühl von, oh krass ey, warum sehe ich nicht mehr so aus? Ich schaue Bilder und denke, eigentlich ganz cool, dass ich mich heute besser fühle mit mir selber. Und ist auch
voll gut.
Ja, gleichzeitig hatte ich nie die Erfahrung und ich frage mich wirklich oft, was das mit einem macht. Ich hatte nie die Erfahrung, einfach so ein drahtiger, klassisch attraktiver Teenager zu sein. Und das ist zum Beispiel was, wo ich denke, manchmal habe ich das Gefühl, mir ist so eine ganz, in Anführungszeichen, normale Teenager-Erfahrung abhanden gekommen. Weil auch wenn man gerne so tut, als wären zum einen Teenager nicht grausam oder als wären Körper auch nicht alles, in so einer Teenager-Zeit geht es quasi um wenig anderes, als wie man aussieht und bei dem Geschlecht, bei dem man ankommen möchte, ankommt. Und das war natürlich eine andere Erfahrung, als wenn man, weiß ich nicht, das beliebte Fußballmädchen ist, das jeden Jungen haben kann. Aber dafür bin ich lustig geworden. You can buy beauty later.
Meine Antwort wäre jetzt, ich hatte mal ein Sixpack, aber dafür bin ich halt nicht lustig geworden.
Stimmt. Ich glaube nur, ich wäre nicht lustig geworden, Joko, das kannst du aber glauben, wenn ich hot gewesen wäre als Teenager, ich wäre die langweiligste Person aller Zeiten. Das wäre bis heute meine einzige Charaktereigenschaft.
Dafür bist du heute ultra hot.
Danke, das höre ich öfter.
Wie du das schon runterspielst, wenn du herkommst, bla 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 bla.
Nee, das hat mich peinlich berührt, weil ich es eigentlich ganz lieb fand. Aber ich finde es ein spannendes Thema, ich möchte aber auch dich nicht davon kommen lassen, mir etwas wirklich jetzt mal in Gänze zu erzählen, was dir diese Woche passiert ist. Und ich hoffe, du weißt, wovon ich rede.
Werbung Anfang.
Es gibt so Tage, da liege ich abends im Bett und frage mich, warum habe ich eigentlich Kopfweh? Ich habe doch alles richtig gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich ungefähr so 2 Milliliter getrunken habe.
Ja, ey, das kenne ich auch, das ist so schlimm.
Und ich finde es einfach, ich finde es wirklich schwierig.
Aber woran liegt?
Weil Wasser halt einfach ein langweiliges Getränk ist. Ja, es ist irgendwie die Lebensader der Welt und so und Wasser ist wichtig. Aber Wasser schmeckt einfach wie kalter Fuß, ja, sonst
wie
normalerweise.
Wasser halt.
Ja, Wasser halt, wahnsinnig
meistens
langweilig.
Meistens leider nach nichts und wenn es nach was schmeckt, dann schmeckt es meistens nach alter Rohrleitung.
Und ich kann sonst vielleicht bei meinem normalen Leben, das ich habe, wenig trinken. Aber jetzt als Profisportlerin... muss ich ja wirklich auf meine 18 bis 19,
Stay hydrated.
18 bis 19 Liter pro Training kommen. Und genau da kommt AirUp ins Spiel. AirUp ist nämlich keine normale Wasserflasche. Wir haben schon mal über das System gesprochen, sondern es ist eine wiederbefüllbare Trinkflasche, die Wasser Geschmack verleiht durch Aromapods.
Und jetzt gibt es natürlich eine Gen Z da draußen, aber bei AirUp gibt es eine Gen 2.
Ich war gerade so, oh, junge Leute.
Und die ist besser als jemals zuvor, was unter anderem damit zu tun hat, dass das Produkt nun aus Österreich kommt. Also wird in Österreich gefertigt und produziert. Bedeutet kurze Lieferwege und es ist spülmaschinenfest. Und das wiederum hat einen sehr großen Vorteil, weil Menschen wie ich einer bin, der dann wiederum hingehen und sagen, wie kriege ich jetzt hier diese kleinteiligen Sachen ganz gut gereinigt, stelle häufig Dinge einfach in die Spülmaschine und stelle dann aber nach einer gewissen Zeit fest, ah, es war gar nicht für die Spülmaschine gedacht, ich kann es mir neu kaufen.
Einfach beten und die Spülmaschine stellen.
Genau, einfach beten und die Spülmaschine stellen. Hier müsst ihr nicht beten, hier könnt ihr es einfach in die Spülmaschine stellen. Das ist Gold wert. Und das Beste ist, bis zum 30.04. könnt ihr jetzt auch noch sparen und zwar 10% mit dem Code Sunset Club. Sunset S-U-N-S-E-T Club C-L-U-B und dafür einfach auf air-up.com gehen und abschreibt in dem Fall UP. Wir schreiben das nochmal in die Shownotes rein, dann könnt ihr euch das da alles nochmal durchlesen. Also AirUp, wenn ihr Durst habt, Wasser trinken wollt, aber Geschmack braucht.
Werbung Ende. Du hast mich mit einem kurzen Video per WhatsApp angeteased, was bei dir diese Woche passiert, wen du überrascht und...
Ach, das meinst du.
Und jetzt sitzt du mir hier gegenüber und glaubst, ja, mich mit irgendwelchen Bauchmuskelfotos von dir ablenken zu können. Ich lass dich so nicht davonkommen, Joachim.
Okay, gut.
Erzähl mir, was du diese Woche gemacht hast und warum.
Ja, also da muss ich weit vorne anfangen. Weil das natürlich eine Grundlage braucht, warum es überhaupt erst dazu kommen konnte, dass dieser Tag dann da war. Und ich glaube, angefangen hat das damit, dass es mal eine Zeit gab, in der die Person, die ich überrascht habe, und ich uns sehr ähnlich sahen. Und das hat niemand Geringeres als Stefan Raab festgestellt, indem er ein Bild von mir und dieser anderen Person, ich sage gleich seinen Namen, nebeneinander gelegt hat in der Sendung und gesagt hat, so, wer ist jetzt eigentlich wer von den beiden? Und die Rede ist von niemand Geringerem als Florian Silbereisen und mir. Da gab es mal so eine Zeit, da hat er eine relativ ähnliche Frisur gehabt und auch eine sehr ähnliche Brille getragen. Und dann gab es so Bilder, Flo ist ja jemand, der immer gerne ein Jackett trägt und dann darunter ein T-Shirt, V-Ausschnitt oder Rundhals ist egal. Und da gab es mal so eine Zeit, da habe ich The Dome moderiert und da hatte ich ein ähnliches Outfit an wie er. Und dann konnte man das wirklich nebeneinander legen und es sah wirklich zum Verwechseln ähnlich aus. Und in der Zeit haben wir irgendwann auch bei Halligalli tatsächlich mal einen Beitrag gedreht, wo ich morgens, da hat er in einem, also ungelogen, ist jetzt kein Gag, er hat in einem Möbelhaus in Berlin sonntags morgens eine Autogrammstunde gegeben. Und ich bin dahin und habe mich quasi als Florian Silbereisen ein bisschen recht zurechtschminken lassen und habe versucht, die große Königin Beatrix-Nummer von Harpe Kerkeling im Möbelhaus mit Florian Silbereisen zu imitieren und habe ihm da quasi die Show abgenommen, was so gar nicht so unkompliziert war, weil ein paar Leute haben es, glaube ich, nicht gecheckt, dass es nicht Flo ist. Und dann kam er aber dann irgendwann selber zu seiner Autogrammstunde und hat mit einer relativ großen Gelassenheit und einer großen Freude und auch mitgelacht mich dann da aus dem Möbelhaus geschmissen. Und das war unser erster Kontakt. Das ist bestimmt 10, 12 Jahre her. Und in der Phase damals hatte ich immer total Lust, dass Flo auch jemand sein könnte, der mal einfach ganz unkommentiert anstatt meiner bei Zirkus Halligalli mit Klaas rauskommt, weil wir uns halt einfach so ähnlich sahen und dass er einfach eine komplette Show macht. Das haben wir aber zeitlich nie hinbekommen. Ich hatte dann auch irgendwann mal seine Nummer. Ich weiß nicht, ob wir uns an dem Tag dann im Möbelhaus die Nummer ausgetauscht hatten oder so, aber ich hatte auf jeden Fall seine Nummer. Wir haben immer wieder versucht, das hinzukriegen, aber man muss wirklich sagen, Flo ist einer von den hart Arbeitenden in dieser Branche. Und dann haben wir ganz, 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 ganz lange keinen Kontakt gehabt und dann habe ich irgendwann nur mal gelesen, Florian Silbereisen wird der Kapitän auf dem Traumschiff. Und dann ist mir eingefallen, dass ich seine Nummer noch habe und dann habe ich ihm geschrieben und habe geschrieben, du dumme Sau, du hast mir die Rolle weggeschnappt. Natürlich haben die auch mich gecastet, aber du scheinst es zu sein, mir hat es keiner gesagt, ich habe es gerade aus der Zeitung erfahren. Und es hat nur 10 Sekunden gedauert, da hat mein Telefon geklingelt, Florian Silbereisen, das wusste ich nicht, das tut mir total leid. Und das hat mir dann so leid, wo ich dachte so, Gott, ey, der Gag muss doch irgendwie total offensichtlich gewesen sein. Und dann haben wir aber in diesem Telefonat diese absurde Story gedreht dass wir gesagt haben, ey, hast du nicht Bock, meinem Bruder auf dem Traumschiff zu spielen? Und dann waren wir ja Max und Moritz Pager, er der Kapitän, ich das Enfant terrible der Familie, das zufällig sich auch auf diesem Schiff da eingefunden hat, wo er jetzt irgendwie seinen Dienst antritt, und habe ihm da große Schwierigkeiten bereitet. Und wir hatten eine super Zeit. Also ich erinnere mich an eine Situation, wo wir auf diesem Schiff gewesen sind. Und es gab nichts mehr zu trinken, weil das ist schon ein Schiff, wo viele ältere Menschen drauf sind. Es gab nichts mehr zu trinken ab einer gewissen Uhrzeit. Und dann haben wir uns tatsächlich in der, ich weiß gar nicht mehr, da gab es einen Namen für, aber das ist so der Raum, wo alle Schiffsangestellten, alle Schiffsangestellten essen und trinken können. Und dann haben wir quasi mit, also Flo, ich und noch ein paar andere aus dieser Traumschiff-Crew von vor der Kamera, haben uns dann in diesem Teil des Schiffs eingefunden, wo wir eigentlich nichts zu verloren hatten, weil da gab es noch Getränke, wenn du verstehst, welche Art von Getränke ich meine, nämlich Alkohol. Und da haben wir uns eine gute Zeit gemacht. Und das hat uns wahnsinnig verbunden. Ich mag Flo wirklich sehr, sehr gern. Er ist ein unfassbar herzlicher, toller, guter Typ so. Und wir haben uns auch auf dieser Schiffsreise eigentlich dann erst so richtig kennengelernt, weil vorher kannten wir uns gar nicht. Und dann gab es irgendwann den Moment, dass ich eine goldene Henne bekommen habe. Dank Kai Pflaume, glaube ich auch. Der damals die goldene Henne noch mit verliehen hat, möchte ich fast sagen. Hat sie halt wirklich lange moderiert. Da habe ich eine goldene Henne bekommen. Und dann kam für mich wie aus dem Nichts Florian Silbereisen und hat mir eine Rede gehalten, die mich jetzt nicht zu Tränen gerührt hat, aber wirklich sehr, sehr berührt hat. Und die war wirklich irgendwie toll. Und er ist ja am Ende auch jemand, muss man sagen, der eine absurde Karriere in seinem Bereich der, sage ich mal, Medien Schaffenden dahingelegt hat. Das ist jetzt nicht mein Metier und ich war auch noch nie bei einer Sendung von ihm oder so davor und habe das irgendwie nicht gesehen, aber der hat dann da wirklich eine Lobeshymne auf eingehalten, die ich richtig toll fand, also sehr, sehr freundschaftlich, und ich fand es auch toll, dass er sich die Zeit genommen hat und ist wirklich nur dafür, also nur für diese Nummer nach Leipzig gekommen, um mir den Preis zu übergeben, und ist danach unmittelbar wieder ins Auto gestiegen und abgereist, weil er gesagt hat, so, ich muss heute Nacht wieder zurück, es ging nicht anders, ich konnte jetzt nur einmal ganz kurz auf die Bühne, es tut mir total leid, dass wir uns später nicht mehr sehen, aber das war mir wichtig. Und das fand ich total schön. Und dann hat er noch den Blauen Panther wie letztes Jahr für Joko und Klaas gegen ProSieben an mich verliehen. Und Klaas konnte an dem Tag nicht, der war krank. Also er hatte keinen Bock. Dann
hat einen Busunfall gehabt.
Dann gab es jetzt aber irgendwann, und die Geschichte ist wirklich toll, dann gab es jetzt irgendwann die Anfrage seitens des Managements von Flo. Er hat, ich glaube, 20-jähriges Bühnenjubiläum gehabt letzte Woche. Dann hieß es bei ihm so, ey, pass auf, wir würden den gerne überraschen mit einer Überraschungsshow. Und ich so, okay, was heißt das? Ja, Flo glaubt, dass wir das Bühnenjubiläum von DJ Ötzi feiern und dass das eine große Überraschungsshow ist. Und Flo kommt dann raus und sagt, ja, hier, Sie denken, das ist eine ganz normale Folge. DJ Ötzi, du denkst, das ist eine ganz normale Folge. Ist es allerdings nicht. Das ist hier nicht das Fest der, weiß ich nicht was, der 1000 Lichter, sondern das ist dein großes Bühnenjubiläum. Und in dem Moment geht die Tür hinter Florian Silbereisen nochmal auf und dann kommt Barbara Schöneberger raus und sagt so, Flo, das ist nicht richtig, was du da sagst. Das hier ist deine große Überraschungsshow. 20 Jahre Florian Silbereisen.
Oh, das ist aber toll.
Auf der Bühne wirklich. Und dann waren ganz viele Leute da, die seinen Weg mit ihm gegangen sind. Von Semino Rossi über DJ Ötzi, Andy Borg, Howard Carpendale.
Und Joko Winterscheidt.
Die Ehrlich Brothers und ich. So. Und Barbara Schöneberger hat moderiert und es war in Leipzig. Es hat so null in meinen Tag reingepasst, aber ich wollte es für ihn genauso möglich machen. Und ich war ganz kurz Teil von dieser wunderbaren Schlagerwelt. Semino Rossi, ein unfassbar, also ich habe ja keinerlei, ich habe keinerlei Bezug zu dieser Branche. Punkt, um den Satz zu beenden. Und dann lernst du diese Leute da alle Backstage kennen, weil Flo war ja in der Show. Das heißt, Backstage sind die ganzen Leute rumgerannt, die quasi seine Überraschung waren. Er wusste immer nicht, wer kommt als nächstes. Und ich habe einen hilarious Abend mit Semino Rossi verbracht. Also es ist wirklich ein unfassbar lustiger Typ. Wahnsinn. Dann aber auch Howard Carpendale, den ich vorher noch nie getroffen habe, wo ich wirklich vor Ehrfurcht Hallo gesagt habe, weil ich mich einfach gedacht habe, so, ich bin der Neue im Game, ich muss mich ja jetzt vorstellen, da vorne ist Howard Carpendale. DJ Ötzi, der zu mir kam, meinte, das finde ich so toll, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Das ist für so einen Herzensmenschen wie Flo so schön, dass wir da sind. Cascada waren da. Wirklich, es war eine Absurdität nicht zu überbieten, was man da erleben durfte. Und ich saß da Backstage, hab drauf gewartet, dass mein Moment kam. der sich dann aufgrund dessen, dass die sich auch mit jedem Gast da irgendwie noch verquatscht haben, immer später und immer später wurde. Und am nächsten Morgen ging um 5.48 Uhr mein Zug ab Leipzig. Aber es war total schön, weil ich bin dann da rausgekommen. Flo ist durchgedreht, hat sich so gefreut, hat sich doch ganz herzlich und lieb dreimal bedankt. Und ich habe mich jetzt mit ihm verabredet, dass er, wenn er das große Fest der, ich weiß nicht, wie es heißt, es gibt so ein Open Air in Kitzbühel, wo die ganzen Schlagerstars kommen. Weil ich habe total verstanden, was die Magie von diesen Shows ist. Du gehst da rein.
MDMA.
Richtig. Du gehst da rein und alle haben Bock, eine ne gute Zeit zu haben. Das ist wie eine Riesenparty.
Ja, aber also, ich meine, ja? Du bist ja wirklich einer der nettesten Menschen aller Zeiten. Und ich finde das ja süß. Nee. Und ich glaube, ich mag alles, was ich über Florian Silbereisen bisher gehört habe, bedeutet, dass ich den auch sehr mag aus der Ferne. Der wirkt einfach, alles, was über den erzählt wird, auch hinter Mikros, was ich bisher gehört habe, oder ohne dass Mikros an sind, klingt so, als sei das einfach ein netter Mensch. Und deswegen unbedingt. Aber ich weiß auch nicht, ob ich jetzt diesen Weg von dir in die Schlagerbranche wirklich mit gutem Zuspruch unterstützen möchte. Oder
nein,
ob
ich will da nicht rein.
Du bist jetzt schon beim großen Glanzlicht der Kitzbühler Hupsendupsels eingeladen.
Ich will mir das einfach nur mal angucken.
Ja, weil die Stimmung
weil
so toll ist.
Ganz, guck mal,
nur weil die Stimmung toll ist, musst
Studio.
Du noch lange
nein,
nicht da
Moment.
Sein.
Moment.
Wenn wir
Moment,
jetzt überall hingehen, wo die Stimmung
jetzt,
geil ist, Joko, dann kommen wir vor Lachen nicht mehr in Schlaf.
Nein, aber das, oh Gott, bitte nicht. Nee, aber ich möchte, das möchte ich noch ganz kurz sagen, das war ein kleines Studio mit 500 Leuten und wir haben Hey Baby von DJ Ötzi angestimmt und alle haben mitgesungen. Es war eine gute Stimmung in diesem Raum und ich möchte wissen, wie ist das, wenn da 5, 6, 7, 8, ich habe keine Ahnung, wie viele tausend Leute da in Kitzbühel beim Open Air sind von ihm, aber Kitzbühel ist nicht weit von München, da kann ich mal hinfahren, kann mir das angucken. Ich möchte einfach mal eine solche Produktion von einem sehr, sehr geschätzten Kollegen und Freund sehen und habe da Bock drauf, mir das anzugucken. Ich finde, man muss viel öfter vielleicht einfach auch mal privat zu solchen Anlässen gehen, um bei den Kollegen zu sehen, wie die das denn so machen.
Ja, nicht nur beruflich, auch mal privat eine Lobotomie. Kann ja auch eine Chance sein für einen.
Für mich?
Für dich immer. Ist eine Chance.
Für mich ist eine Chance. Aber das war meine Woche. Aber ich habe tatsächlich was gesehen, was ich dir sagen wollte. Erstmal möchte ich Lena Gerke noch nachträglich gratulieren. Sie hatte ja im Schaltjahr Geburtstag.
Hat sie dieses Jahr gehabt.
Weil dieses Jahr ist sie 12 geworden.
Alles Gute auch von uns.
Alles Gute von uns. Und dann habe ich gesehen, dass Lena Gerke, hast du es auch gesehen?
Nee.
Du guckst so.
Mhm.
Die macht die gleichen Videos wie du. Die kommt die Treppe runter, stellt die Kamera hin und geht zurück. Und ich weiß nicht, ob du das erfunden hast und ob du das für dich beanspruchen kannst. Aber du guckst sofort.
Ich guck sofort nach.
Was sie gerade nicht sehen können, ist so
die
viel
verklag ich.
Sofort ihr. Scherz, shoot.
Die klag ich weg. Die klag ich in Grund und Boden, die Lena Gerke.
Aber da war ich ganz überrascht. Da hast du wirklich geinfluenced. Ich glaube jetzt, ich habe nicht so viele Menschen gesehen, die diese Form von Content vorher im Treppenhaus generieren. Es war eine Story von ihr letzte Woche,
ja, wo
sie so ein Leger-Outfit gepostet hat. Und dann dachte ich mir, das ist jetzt nicht das gleiche Treppenhaus. Aber
doch,
es war
wir wohnen zusammen, Lena und ich.
Ah, okay.
Ja.
Aber dann habt ihr noch ein zweites Treppenhaus, dass ihr getrennt voneinander ins Haus rein und raus könnt, dass die Leute das nicht checken.
Das ist so wichtig, dass man privat und beruflich trennt. Wir haben ein privates Treppenhaus, in dem wir einfach nur hoch und runter laufen und eins nur für Instagram uns bauen lassen. Das hat sich aber
das fand ich, macht das was mit dir? Macht dich das stolz? Ist man da wütend? Ich habe noch nie einen Trend ausgelöst, wo eines der erfolgreichsten deutschen Models und Unternehmerinnen sich da quasi danach sagt, oh, das finde ich eine gute Idee, das mache ich jetzt auch.
Es ist ein bisschen bauchpinselnd, weil wir haben ja schon mal über, also ich will das jetzt auch nicht höher hängen, als es ist. Am Ende ist es einfach nur, jeder geht irgendwie raus aus der Wohnung und wenn das Licht gut ist, kann man dann ein Video machen. Ich habe diese Dinge angefangen, als ich gemerkt habe, dass Instagram Reels peinlich werden, weil Leute so viel Arbeit da reinstecken. Also nicht, dass ich das peinlich finde, sondern Menschen fangen an, sich für Instagram Reels zu schämen. Man braucht die, um zu wachsen auf Instagram mittlerweile. Beiträge und so werden nicht mehr belohnt. Aber gleichzeitig ist es wahnsinnig uncool, wenn man sich viel Mühe gibt für sowas wie Instagram Reel. Und also ich habe da quasi einen Gedankengang hinter gehabt, man muss zeigen, was man zeigen möchte, nämlich sein Outfit. Man darf aber auf gar keinen Fall zeigen, dass man sich dabei Mühe gegeben hat. Und deswegen macht man es einfach wirklich so rough, wie man es macht. Deswegen freue ich mich. Ich habe auch so ein Video gesehen, nicht von einem bekannten Model, aber es gibt so einen Account, der sich irgendwie wochenlang auf TikTok an mir abgearbeitet hat und so ganz viel gepostet hat, so warum ich doof bin und warum ich peinlich bin und hoffentlich poste ich keine Outfit-Videos zu Taylor Swift im Treppenhaus. Und dann hat die irgendwann all diese Videos gelöscht und auch so Treppenhausvideos gepostet. Und dann dachte ich so, ah, da hat sie die Seite gewechselt. Das gibt's ganz komischerweise ganz, ganz oft unter Frauen und ich glaube auch in so der Feminismusblase, dass Frauen so 180s machen. Die sind entweder Hater am Anfang, weil sie irgendwie eine Art von emotionaler Bindung haben zu einem und dann merken sie, ah, okay, Hate funktioniert nicht, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die man haben möchte von der Person. Dann fange ich an, sie zu kopieren oder auch andersrum. Also es ist ein ganz, ganz komisches Phänomen, deswegen habe ich jetzt auch beschlossen, die nicht mehr zu machen.
Die Videos?
Ja, ist vorbei jetzt.
Ja, ich hatte überlegt,
das ist Mainstream, Lena Gerke hat es gemacht, soll sie jetzt haben.
Ich hatte überlegt, ob ich mir so ein Treppenhaus auch irgendwo baue und dass ich dann da auch unterkommen kann.
Ich hatte überlegt, ob ich dich frage, ob wir einfach eine WG aufmachen wollen, dann kannst du mein Treppenhaus haben. Mit.
Suchst du eine neue Wohnung? Brauchst du eine neue Wohnung und ich soll dann die Miete mitzahlen? Das ist der Grund, weil du weißt, ich bin nie in Berlin.
Ja, das wäre schon cool.
Ja.
Ich habe ein drittes Zimmer, ist ein Durchgangszimmer, aber halt super schön, lichtdurchflutet. 6 Quadratmeter.
Durchgangszimmer hast du gerade so nebenbei gesagt?
Durchgangszimmer, ja.
Wer geht da so durch? Ist dahinter das Badezimmer oder das Gäste-WC?
Beides.
Ja, nehme ich.
Eins, also im Grunde ist es das Gäste-WC, aber...
Was kostet da die Miete für so einen Raum?
Na, ist Berlin 1,8 warm.
Für den Raum?
Ja. Ist doch ein guter Deal. Kannst dich selbst verwirklichen. Ist so wichtig, auch in Berlin ein bisschen Platz zu haben. Kannst ein Arbeitszimmer draus machen. Kannst du da Steuer absetzen bestimmt.
Okay.
Apropos gute Lebensentscheidungen von Joko Winterscheid. Wir haben Zusendungen bekommen. Wir haben ja die Community gebeten, uns Jingles zu bauen für eine Joko Winterscheids Lifehack-Kategorie. Und ich weiß gar nicht genau, ich erinnere mich nicht mehr, ich glaube, ich hatte einen Schlaganfall in der Minute, als wir das entschieden haben. Hatten wir keine Lust, einen Jingle von Chris bauen zu lassen? Oder dachten wir einfach, wir lagern die Arbeit aus? Wir wollten einfach gucken, was die Leute so können, gell?
Ich glaube, es war zum einen so, wir hatten da gerade so einen Lauf, dass wir gefühlt jede Woche 3 neue Rubriken gestartet haben und, wir immer dann uns selber so piu, piu, pow und so. Und dann hat Chris da irgendwas Tolles draus gebaut. Ich glaube, wir hatten beide so das Gefühl von, Chris freut sich auch, wenn er mal eine Woche keine für uns bauen muss.
Chris hat Jingle Burnout, das wissen viele nicht, aber der ist...
Jingle Bells, oder? Und bei uns war es dann, glaube ich, eher so, dass wir gedacht haben, es wäre doch geil, wenn wir die geilen Pfeile dazu einladen, uns was zu schicken.
Ich habe ein paar, die ich dir vorstellen könnte. Ich habe die selber auch noch nicht gehört.
Sofort.
Okay, dann lass uns mal beim ersten reinhören.
Lifehacks, Lifehacks, Lifehacks.
Hört sich ein bisschen an wie Lifesex, muss ich sagen.
Können wir das nochmal hören?
Lifehacks, Lifehacks, Lifehacks.
Ich habe ja mal beim Radio gearbeitet und das war nicht mehr die Hochzeit von TV Total Stefan Raab, aber jeder Radiomoderator, der irgendwas auf sich gehalten hat, hat natürlich auch dieses Nippelboard kopiert. Und da kannst du bei den Studios, in denen ich früher moderiert habe, kannst du immer nur einen Knopf drücken und du kannst noch einen anderen Sound abdrücken, aber dann wird der andere sofort beendet und der andere fängt an und dann es gibt keine fließenden Übergänge. Und so klingt das. Also wenn man so das alles ineinander faden würde, dass es klingt wie eine Sache, wäre es immer noch schlecht.
Das ist aber auch aber relativ hart.
Also das ist so auch die Musik ist sehr düster.
Dünn.
Also es klingt eher so, als wären die Lifehacks so für Morde, die man begeht.
Ja, Hack, weil als wenn man jemanden zerhacken wollen würde.
Also ich habe das Gefühl, ich würde gerne ein Psychogramm von der Person sehen, die das erstellt hat. Und melde dich bei uns, wenn du Unterstützung brauchst bei der Suche nach einem Therapieplatz. Lass uns mal ins zweite hören.
Joachims Lifehacks. Lifehacks mit Joachim Winterscheid.
Boah, den finde ich super!
Oh, vor allem, dass auch die Melodien nicht zusammenpassen, finde ich richtig gut. Und die Kinder am Ende, ich glaube, das sind die Kinder, die das produziert haben.
Ey, den finde ich richtig, also wir haben bisher nur 2 gehört, aber mein Favorit ist klar.
Ja.
Es tut mir leid, aber der ist, darf ich den nochmal hören?
Joachims Lifehacks. Lifehacks mit Joachim Winterscheid.
Auch das...
Wichtig,
dass da noch so räudig mein Lacher drin ist.
Und mein Räuspern. Und wichtiges Detail, dass die Stimme nicht lautstärkemäßig hochgezogen wird, sodass man die ganze Zeit hört, dass die Musik zu laut ist für die Stimme. Ganz, ganz wichtig. Aber das ist wirklich nicht gut. Der euphorisiert mich.
Ja, ich finde auch. Das ist ein bisschen wie Wake Me Up von Wham. Das ist so richtig sofort gute Laune.
Genau, ist auf jeden Fall vergleichbar mit einem Song von einem der größten Songwriting-Genies aller Zeiten, George Michael.
Aller Zeiten, ja.
Ja, nächsten. Joko. Nee, warte.
Bisschen lang.
Ja. dauert eine Dreiviertelstunde, die Vollversion.
Haben wir den jetzt ausgefädelt oder hat er von alleine aufgehört?
Der hat von alleine aufgehört. Ist auf jeden Fall eine interessante Länge für so eine Sache im Podcast. Und ist auch was.
Danach würde ich dann sagen, sorry, keine Zeit mehr für ein Live-Hack.
Wenn ich so einen Podcast im Auto höre und auf einmal sowas kommen würde, dann würde ich rechts ranfahren, würde ich mein Auto ohne zu blinken einfach in den Graben fahren, Schlüssel wegschmeißen und einen Bus nehmen. Das ist wirklich, also ich sehe sowohl den Gaming-Stuhl, die Person, die das produziert hat, vor mir und ich rieche auch das Zimmer, die Man Cave, in der das produziert wurde. Ich sehe Eistee-Granulat auf der IKEA-Spantischplatte.
Aber
und noch so Pringles.
Klein gehackt mit einer Rasierklinge und ein Röhrchen, wo man sich dieses Eistee-Zeug mit in die Nase pfeift.
Chio-Chips Chakalaka-Geschmack und Pringles Pizza.
Aber ich sehe, also das ist jetzt sehr, sehr, ich hoffe, die Person nimmt das nicht übel, aber ich glaube, ich sehe auch eher was Dunkles. Also ich weiß nicht, ob da die Rollladen kaputt sind oder so und ob da Tageslicht in das Zimmer kommt. Das ist schon so Rave-Höhlen-mäßig. Also das ist so ein bisschen, I wanna be a hippie and I wanna get stoned now. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den Song erinnerst, aber das ist, ja, längenmäßig auf jeden Fall übertrieben und härtenmäßig auch. Also da fand ich den mit den Kindern besser.
Das war eine Zusendung von D. Getter. Wir haben noch einen. Jokos Lifehacks. Das war's?
Das war's?
So war mein Deutsch-Abi, als ich gemerkt habe, dass ich eine Aufgabe zu viel, die ich nicht hätte beantworten müssen, beantwortet habe und dann am Ende keine Zeit mehr hatte und gesagt habe, ja, Wilhelm Tell war geil drauf. Liebe Grüße, ciao. Kann ich das nochmal hören?
Nee, das ist ja, ich dachte auch. Jokos Lifehacks. Es macht so einen guten Anfang. Weißt du, was ich meine?
Ja, weißt du, was passiert ist? Die haben die Synchronsprecher von den Chipmunks beauftragt und das hat so viel Geld gekostet, dass sie keine Zeit mehr hatten, am Ende noch Musik zu produzieren.
Aber das macht so Freude, weil man denkt sich so, der Song geht jetzt gleich los. Ja. Das ist ein bisschen so, We Fade to Grey oder wie der heißt. Ein bisschen die Atmosphäre hat's, aber die kommt gar nicht so zum Tragen, weil die Musik eigentlich in dem Moment, wo sie losgeht, sofort wieder beendet wird. Das ist schade.
Ja.
Da steckt dir mehr drin. Was auch immer du getan hast, du scheinst jemand zu sein, der gerne früh fertig ist.
Ich würde sagen, wir haben einen eindeutigen Gewinner, oder?
Ja, müssen wir gar nicht drüber reden.
Also
und ich hätte sogar einen Lifehack. Wir können ihn jetzt abspielen und ich kann einen Lifehack reinschieben.
Joachim's Lifehacks. Lifehacks mit Joachim Winterscheid.
Yeah! Das ist so scheiße.
Es ist sehr, sehr gut. Aber ich möchte ganz kurz ein Lifehack
verraten. Vielen Dank
an
die Personen, die alles eingesendet haben übrigens. Das ist ganz, ganz toll. Es hat uns großen Spaß gemacht. Und wir lieben jeden Einzelnen von euch sehr.
Das sagst du jetzt nur so, aber das finde ich nett, dass du das nochmal sagst. Die Situation hat sich am Wochenende zugetragen. Ich war auf einer Alm. Und bin einen Berg hochgelaufen, Pfeife rauchend mit Freunden und habe mir Gedanken ums Leben gemacht.
Hey, bist du der Bergdoktor geworden innerhalb der letzten Woche? Was ist denn los?
Pfeife rauchen auf der Alm. Pfeife rauchen. Ich habe einen guten Freund, der raucht Pfeife. Und der ist aber Anfang 30. Aber lass das nicht Pfeife hören. Der raucht Pfeife und irgendwie fand ich das interessant. Dann habe ich auch Pfeife mitgeraucht. Mir ist ein bisschen schwindelig geworden, weil ich wusste nicht, dass man Pfeife nicht auf Lunge ziehen darf. Und dann habe ich so rumgehustet. Das ist der Lifehack. Nein. Der Tag fing spät nachmittags an und ging in die frühen Morgenstunden. Mhm. Und ich habe irgendwann angefangen, weil mir das Bier nicht mehr kalt genug war, Eiswürfel ins Bier zu machen. Und ich muss sagen, es hatte einen unglaublichen Effekt. Weil A, das Bier war die ganze Zeit kalt. B, die Eiswürfel sind geschmolzen und das Bier war nicht so stark. C, gibt's nicht. Ist das ein guter Lifehack?
Ich habe das Gefühl, dass du Lifehacks falsch verstehst, weil das sind jetzt
einfach
nur
Sachen,
die
Menschen... Nee, das sind Lifehacks, die ich in meinem Leben für mich erkannt habe.
Okay, was ist denn nächste Woche? Wenn euch kalt ist, zieht eine Jacke an.
Ey, hallo, hast du jemals schon Eiswürfel in ein Bier gemacht?
Nee, weil ich aber auch kein Tier bin, Joko.
Aber...
Ich habe einen echten Lifehack
für dich.
Weißt du, was ein Lifehack ist?
Eine Fläche bietet für Auseinandersetzungen dieser Art. Das wollte ich nicht. Aber ich wollte einfach nur ein Lifehack.
Wenn ihr
ein
Getränk kalt haben
Bier
wollt.
Mit Eiswürfeln getrunken.
Ja. Moment. Wenn ihr ein Getränk kalt haben wollt, macht da Eiswürfel rein. Wir treffen nächste Woche.
Ins Bier?
Ja,
das war super lecker.
Ja, okay.
Ich habe mich gefragt, wer hat gesagt, man darf im Bier keine Eiswürfel machen? In alle Getränke machst du Eiswürfel, aber ins Bier nicht.
Also ein Radler für Oberstudienräte.
Ist mir egal, von wem, für was. Es ist einfach nur, es war ein richtig, richtig guter Lifehack, weil man quasi das Wasser, was man nebenbei noch trinken sollte, damit man auch andere Flüssigkeit zu sich nimmt, nimmt man in gefrorener Form zu sich.
Du bist einfach ein Genie. Wir sind wie Sherlock und Watson.
Nur nicht ganz so gut.
Nur deutlich dümmer.
Nur deutlich dümmer. Aber gut, ich merke schon, ich habe das wirklich mir aufgeschrieben, dass ich das teilen will. Dann kannst du nachher entscheiden, ob das rausgeschnitten wird.
Ich habe es schon rausgeschnitten.
Es ist schon da.
Und ich haben so eine Scherenzeichen. Einfach, ich halte die Schere in die Hand und dann weiß er. Notiz.
Dann weiß er Bescheid.
Darf ich auch einen Lifehack sagen denn jetzt?
Ja, okay.
Wenn ihr im Sommer Leute zum Grillen einladet und der Weißwein warm wird, dann friert vorher eine Flasche billigen Weißwein in Eiswürfelfächer ein und dann könnt ihr gefrorenen Weißwein in den Wein machen, dann bleibt der kalt und wird aber nicht verwässert. Oder ihr könnt alternativ Weintrauben einfrieren und dann bleibt der Wein kalt, aber es schmeckt ein bisschen nach Weintraube. Das ist ein Lifehack, Joachim. Jetzt guckst du blöd aus der Wäsche.
Ja.
Okay. Ich habe
jetzt nicht mit gerechnet, dass du das noch toppen kannst. Ich dachte,
dass das noch toppen kann. Eieieiei. Hey, wenn ihr morgens merkt, dass eure Beine kalt sind, dann habt eine Hose einfach dabei und könnt ihr euch anziehen zwischendurch im Tag.
Das ist Quatsch, das gibt's nicht, was du da sagst. Das Wort hast du doch gerade erfunden.
Hose.
Was ist mit dir los? Sag mal. Es gibt jetzt Menschen, die suchen danach das Internet ab.
Wollen wir eigentlich jemals jetzt mal über die Oscars reden? Also, weil die sind ja nächste Woche und die Frage ist, was gibt es über die Oscars zu reden, was Steven Gätchen, unser Mann für Hollywood, nicht auch schon gesagt haben könnte, irgendwo im Internet?
Das Interessante ist ja, was macht Steven Gätchen dieses Mal?
Ist der am roten Teppich?
Der ist am roten Teppich.
Also, es muss ja wohl, also Steven Gätchen wird ja wohl hoffentlich unsere Sandra Hüller abgreifen können, die als beste Hauptdarstellerin nominiert ist. Und was ich ein wirklich spannendes Thema fand letzte Woche, wo ich mich auch sehr ertappt gefühlt habe, war die Debatte, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, über den deutschen Regisseur Ilker Çatak, der auch für einen Oscar nominiert ist und in einem Spiegel-Interview richtigerweise gesagt hat, alle reden nur davon, dass Sandra Hüller und Wim Wenders unsere Deutschen bei den Oscars sind. Ich bin genauso deutsch. Klar, ich habe einen Namen, der jetzt vielleicht eher türkisch klingt für einige, aber ich bin deutsch und ich habe einen deutschen Film gemacht und der deutsche Film ist für die Oscars nominiert. Und das fand ich total spannend, weil ich das echt gemerkt habe, bis zu diesem Interview, wo er quasi gezwungen war, sich selber ins Gespräch zu bringen, was immer die undankbarste Form ist von sich ins Gespräch bringen oder ins Gespräch gebracht werden, habe ich das nicht auf dem Schirm gehabt und mir fällt auch kein Medium ein, das aktiv darüber gesprochen hat, dass er genauso für einen Oscar nominiert ist wie Sandra Hüller.
Ich habe es wirklich nur wahrgenommen über zwei, drei Freunde, die das Interview geteilt haben und habe dann mir auch nur gedacht, ja krass, ich habe es auch nicht mitgekriegt. Aber was natürlich auch an der reinen medialen Berichterstattung dazu lag,
ja,
weil man ihn halt einfach nicht mitbekommen hat. Also das Blöde ist so ein bisschen, dass die Story, die der da erzählt hat, ist halt die Story, die wahrscheinlich für einen Großteil dieser Bevölkerung gilt, dass man sich so denkt, absurd, warum hat das keiner vorher mal irgendwie auch nur im Ansatz in Betracht gezogen, auch über ihn zu reden?
Das sind so Momente, wo man, glaube ich, als, um so ein technisches Wort zu benutzen, Mehrheitsgesellschaft sich ertappt fühlt, weil man merkt, das ist ja nicht ein Medium, das vergessen hat, ihn aufzuschreiben. Sonst könnte man sagen, oh Mensch, ja. Zeit, ihr habt doch einen Filmredakteur, der muss doch wissen, dass er auch nominiert ist. Es ist ja wirklich die meisten großen Massenmedien, die meisten Social-Media-Agenturen. Es ging um Sandra Hüller. Sandra Hüller war unsere Deutsche, die für einen Oscar nominiert ist. Und das heißt, sobald man solche Muster erkennt, finde ich, kann man auch sehr mühelos feststellen, das ist nicht eine Person, die einen Fehler gemacht hat oder eine Person, die sich aktiv dagegen entschieden hat, ihn mit in diese Erzählung reinzunehmen. Das ist wir als Gesellschaft, Medien, Institutionen, EntscheiderInnen in Institutionen haben entweder aktiv entschieden, dass er nicht mit reingenommen wird in diese Erzählung. Da muss ich ehrlich gestehen, dass so wenig Verschwörungstheorie habe ich in mir, dass ich glaube, dass das der Fall ist. Sondern wie die meisten von uns, die irgendwie weiß sind und aus einer generationell sehr deutschen Familie kommen, sieht man diesen Namen einfach und assoziiert den erstmal mit etwas Fremdem. Und das ist natürlich nicht richtig, das ist nicht zeitgemäß und das ist sogar rassistisch. Das ist, hat auch etwas, was in der Debatte relativ schnell von vielen und auch ihm selber gesagt wurde. Und was ich dabei aber nicht verstehe, ist, wie Leute sich dagegen so doll versperren. Weil wenn man sich so mal die Kommentare unter den Postings zu dem Interview anschaut und auch teilweise Artikel, die geschrieben wurden jetzt zu diesem Interview von Leuten, die ihn eher angreifen für seine Argumente. Ich verstehe nicht, wie Leute sich so dagegen sperren, wenn einem ganz eindeutig vorgelebt oder gezeigt wird, das, was wir hier gerade gemacht haben, das war nicht in Ordnung. Ich verstehe nicht, warum Leute das nicht annehmen können. Es ist ja schon peinlich genug, dass es passiert ist, dass ein Regisseur, der jetzt offensichtlich auf Weltebene mitspielt, sich erblöden muss, in einem Interview zu sagen, hey, übrigens, das, was ich gemacht habe, ist auch toll und ich bin auch Deutscher, nur weil ihr irgendwie nicht wisst, wie ihr meinen Namen aussprecht auf den ersten Blick, das ist euer Problem und nicht meins, dass dann Leute nicht einfach nur kurz beschämt das Haupt senken und sagen, das war richtig scheiße, das machen wir besser, wir haben jetzt was dazugelernt, vielen Dank, dass wir was dazugelernt haben, sondern die sich so blöd verteidigen müssen und irgendwelche Begründungen finden oder glauben, Begründungen finden zu müssen. Ja, Regisseure sind einfach nicht so wichtig. Wim Wenders wird auch ständig erwähnt. Er ist nicht so prominent wie Wim Wenders. Ja, aber wie werden denn Regisseure prominent? Durch eine fucking Oscar-Nominierung. Und dieser Mann ist für einen Oscar nominiert und muss immer noch sich gefallen lassen, dass Leute allen Ernstes ihm sagen, naja, dich kennt man halt nicht. Ja, weil auch aktiv sehr viel dafür getan wurde, dass man ihn nicht kennenlernt. Und das ist das, was mich viel mehr frustriert, als dass es passiert ist, weil das wird in so einer Gesellschaft immer wieder passieren, dass wir merken, ah, wir haben blinde Flecken. Wir sind noch nicht gut damit mit dem Thema umgegangen. Und ich glaube, der einzige Weg, damit umzugehen, ist, sich entschuldigen, dazulernen und hoffen, dass Leute einem glauben, dass man es besser machen will. Aber so, da so Diskussionen anzufangen, warum das eigentlich gar kein Fehler war und warum das auch gar nicht so schlimm ist und warum er sich jetzt mal zusammenreißen soll und ja, Sandra Hüller ist halt auch prominenter als er, das fand ich richtig beklemmend diese Woche.
Ich finde es aber auf der anderen, ja, unterschreibe ich alles. Und es ist eher so, finde ich, eine versäumte Chance in Zeiten, wo einiges nicht so dasteht, wie es dastehen könnte. Ein weiterer Beweis dafür, wie aufmerksam man eigentlich sein muss. Ja. Und ich finde es aber total geil, dass er, weil ich glaube, also man muss jetzt, wenn man jetzt mal einen ganzen großen Schritt zurückgeht, was für eine unfassbar hohe Frustration sich bei ihm aufgebaut hat, dass er überhaupt in Erwägung zieht in einem Interview, diesen Schritt nach vorne zu gehen, weil das ist wahrscheinlich irgendwann so ein Punkt von, ey Leute, jetzt reicht's. Also ernsthaft, ne, ich habe mein Leben lang damit leben müssen, dass mich irgendwie niemand irgendwie als Deutscher wahrnimmt aufgrund meines Namens. Ich habe mein Leben lang damit leben müssen, dass Situationen sich für mich im Alltag anders dargestellt haben als vielleicht für andere. Aber jetzt an einem Punkt, wo man wirklich sagen könnte, jetzt könnt ihr mir alle mal die Hand reichen, ohne dass das von meiner Seite irgendwo mit was Bösem konnotiert wird und ich sage, ihr dummen Wichser habt mich ein Leben lang ignoriert, aber jetzt, wo ich für euer Land einen Oscar holen könnte, so ungefähr, werde ich akzeptiert. Finde ich es eher krass. Ist vielleicht in dem Kontext jetzt eine sehr komische Formulierung, aber ich finde es cool, dass er die Eier hat, und deswegen rede ich von einer komischen Formulierung, sich hinzusetzen und zu sagen so, nee, so läuft es nicht, so geht das nicht und so ist es auch nicht richtig. Und ich bin da vollkommen bei dir. Also ich für meinen Teil absolut gar kein Problem. Ich habe keine Kommentare darunter gelesen, vielleicht auch ganz gut so, weil das hätte mich wahrscheinlich noch mehr daran zweifeln lassen, in was für eine Gesellschaft wir gerade leben. Aber ich finde es total richtig. Und am Ende des Tages, finde ich, ist das ja fast ein Dienst, den er uns da erweist. Und was für einer, dass er sagt so, hey, pass mal auf, wir sind hier wirklich auf einem ganz komischen Level miteinander unterwegs, weil das ist nicht ein Level, wo wir sagen, so funktioniert das. Und am Ende wir eigentlich einen netten Hinweis von jemandem bekommen, der sagt, das ist scheiße gelaufen und da müssen wir dran arbeiten. Und man dann aber hingeht und sagt, nee, da müssen wir gar nicht dran arbeiten, weil du bist hier derjenige, der an sich arbeiten muss. Das kann ja wohl nicht sein. Finde ich krass, dass man da eigentlich in seiner Position aktiv den Weg nach vorne suchen muss, um das Thema so zu platzieren, dass es ihm dann sogar noch um die Ohren fliegt. Eigentlich komisch, weil er zeigt ja einen Missstand auf oder eine Situation auf, die so eigentlich nicht akzeptabel wäre für jeden anderen, und bekommt dann dafür noch auf die Fresse. Das finde ich eigentlich sehr schade.
Ja.
Weil am Ende muss man feststellen, dass du so eine Interviewsituation ja auch durchaus anders nutzen kannst. Ja?
Eben,
wenn du einfach nur nach vorne gerichtet Promo für deine Sache machen willst. Aber er benutzt diese Situation, um eigentlich auf einen Fehler hinzuweisen, der so dermaßen verankert ist in unserer Gesellschaft, weil du sagst, ey Leute, 2024, das kann nicht euer scheiß Ernst sein.
Das ist vielleicht auch ganz wichtig, das festzuhalten, weil es Leute gibt, die wohl denken, dass man das gerne macht. Das ist keine coole Aufgabe.
Null. Das meine ich ja.
Also ja, absolut, weil es scheint Leute zu geben, die das Argument machen, naja, das ist ja irgendwie, also das muss man sich auch erstmal erarbeiten und der soll doch jetzt mal nicht rumjammern und der will nur Aufmerksamkeit. ich kann mir nichts Unangenehmeres vorstellen, wenn man in einem Interview, das eigentlich nur dazu da ist, abgefeiert zu werden, weil man etwas absolut Einzigartiges erreicht hat in der eigenen Branche, die Zeit verwenden zu müssen, darauf zu sagen, eigentlich ist es gerade nicht so geil, was passiert. Das ist immer eine Scheißsituation. Es macht einen klein, es macht einen, man muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass man sich beschwert, man muss sich von irgendwelchen wirklich Vollidioten im Internet anhören, dass man gar nicht bekannt genug ist, um sich so zu beschweren, man fucking Oscar-Nominierung zu Hause. Während irgendwie Reinhard 1968 unterstrich Motorradfans Göppingen sagt, naja, also keine Ahnung, den kenne ich auch nicht. Wo ich sage, ja, okay, weiß ich nicht, warum er jetzt einen Berliner Akzent macht, wenn er bei Motorradfreunden in Göppingen ist, aber das ist eine Sache, die wir in der nächsten Folge klären können.
Da vielleicht noch eine weitere Facette vielleicht dem Thema hinzugefügt, weil das ist ja auch in einem Moment, wahrscheinlich im bisher größten Moment seiner Karriere, wo es wirklich darum gehen könnte, auf einer Welle zu surfen, auf einer Wolke zu schweben, welches Bild auch immer da am besten passt, wo man sagt, ey, das ist der Moment, wo ich die Welt umarmen könnte, weil schöner kann es ja gar nicht werden, dann für sich selber eine Büchse der Pandora aufzumachen und zu sagen, so, und jetzt schütte ich mal all das aus, was über mir ausgeschüttet wurde über Jahrzehnte und sage, nee Leute, das geht so nicht. Das kann nicht sein, dass das die Art und Weise ist, wie darüber berichtet wird. Das ist ja auch jetzt nicht der leichtere Weg oder der angenehmere Weg, sondern das ist ja das Krasse eigentlich, dass eine solche Person sich dann auch noch hinstellt und sagt, ey ja, ich weiß, ihr wollt mich jetzt hier gerne feiern für das, was Sache ist, aber ich habe eigentlich ein ganz anderes Thema und da müssen wir drüber reden.
Ja. Es hat mich ein bisschen erinnert an auch ein Oscar-Thema dieses Jahr, was mich wirklich beschäftigt hat, weil ich selber, ich glaube, wir beide haben sogar ein gemeinsames Thema, wozu ich das in Bezug gesetzt habe. Als Ryan Gosling die Oscar-Nominierung bekommen hat für den Barbie-Film als bester Nebendarsteller, gab es viele Leute, die entweder wirklich aufrichtig empört waren oder einige, die auch den Barbie-Film, glaube ich, bescheuert fanden und dann relativ hämisch festgestellt haben, dass es ja absurd ist, dass Ryan Gosling als Mann nominiert ist für einen feministischen Film, in dem es darum geht, dass die Leistung von Frauen nicht gesehen wird und weder die Regisseurin Greta Gerwig noch die Hauptdarstellerin Margot Robbie nominiert wurden. Und das war so eine Mischung aus, ah ja, guck mal, so toll kann euer Film ja wohl nicht gewesen sein, weil das ist eben passiert und das ist ja offensichtlich sexistisch und einer offensichtlichen Empörung, krass, der Einzige, der nominiert ist für den Barbie-Film, ist ein Mann, nämlich Ryan Gosling. Und mich hat daran wirklich so schockiert, dass Leute, weil sie dieses Argument machen wollten, guckt mal, wie offensichtlich falsch diese Branche ist, einfach völlig drüber hinweggesegelt sind, dass America Ferrera genauso nominiert ist für einen Oscar im Barbie-Film, auch in der Nebendarstellerinnen-Kategorie. Und das ist etwas, was ich finde, was in solchen Diskussionen ganz oft passiert, wenn Leute auf einen Missstand hinweisen wollen, nämlich guck mal, wie ungerecht die Welt ist, dass sie alles, was nicht in dieses Argument passt, rausnehmen. Weil es ist natürlich prägnanter zu sagen, nur ein Mann wurde nominiert für den Barbie-Film. Was aber passiert, ist, dass die Leistung von einer der wichtigsten Frauen in diesem Film, die den prägnantesten Monolog und eine der wichtigsten Szenen im Film hatte, die übrigens auch eine Frau mit Migrationshintergrund ist, was bei den Oscars, die traditionell sehr weiß sind, auch nicht ganz unwichtig ist, wurde so komplett rausgenommen. Einfach nur, damit man im Internet geil auf eine Sharing-Kachel packen kann. Ryan Gosling als einziger nominiert für den Barbie-Film. Und ich musste komischerweise, der Vergleich hinkt, weil alle Vergleiche hinken, wenn man es auf sich selber bezieht, an damals an Männerwelten denken, weil ihr habt ja diese 50 Minuten gewonnen und ihr habt wirklich in dem Moment, das ist vielleicht auch, war mir auch in dem, als Männerwelten rauskam, haben glaube ich Leute das nicht so richtig geglaubt, in dem Moment, in dem klar war, dieses Projekt passiert, habt ihr, so gerade ihr beide, also du und Klaas, quasi den Stift fallen lassen, sehr absichtlich, und gesagt, wir beide geben hier gar keinen Input. Wir sind die allerletzten, die irgendwas entscheiden, weil wir fucking Männer sind und das Thema dieser Sendung ist, Männer sind teilweise das Problem und nehmen auch zu viel Raum ein. Und danach in der Berichterstattung wart ihr diejenigen, die Männerwelten gemacht haben, statt die 15 Frauen, die diese 15 Minuten bekommen haben, unter anderem ich und die da mitgeschrieben und mitgewirkt haben und vor der Kamera und hinter der Kamera waren. Und weil das Argument nämlich sein sollte, ist es nicht ein bisschen absurd und hinterhältig, dass zwei Männer jetzt gefeiert werden dafür, dass sie einen feministischen Beitrag im Fernsehen machen? Und ich verstehe, was Leute mit so einem Argument erreichen wollen. Was sie aber tun, eigentlich nur, ist so zu tun, als hätten die ganzen Frauen, die irgendetwas erreicht haben, etwas erwirkt haben, etwas verliehen bekommen haben, als würden die nicht existieren. Und das ist bei dieser Oscar-Sache, hat mich echt fassungslos gemacht, dass diese arme Frau die gleiche Oscar-Nominierung wie Ryan Gosling bekommen hat und die Leute sagen, ja krass, dass Ryan, also als einziger, niemand anders hatte Nominierung bekommen, nur er. Und sie steht da so, am I a joke to you? Ja, also es ist dieses Oscar-Thema. Merkst du, es ist emotional.
Nee, merke ich nicht.
Nee, ist einfach, das sind die Klimmzüge noch. Das ist Proteinpulver, das ich jetzt die ganze Zeit zu mir nehme.
Nee, du nimmst jetzt kein Proteinpulver.
Doch, na klar, Entschuldigung, eine Proteinlimo heute Morgen getrunken. Hat mir Kevin gesagt.
Proteinlimo.
Na, es gibt was. Es gibt so Pulver, das ist kein Shake, so nicht milchig, sondern das kannst du mit Wasser auflösen. Das schmeckt dann wie eine schlechte Grapefruit-Limo. 25 Gramm Protein, hallo? Nehm ich mit.
Kürbiskerne haben wahnsinnig viele Proteine.
Boah, aber dann muss
100 Gramm Kürbiskerne, glaube ich, 32 Gramm Protein.
Dann habe ich, hab ich das ganze Auto voll mit Kürbiskernen.
Ja, das stimmt. Ja, die muss im Ganzen essen.
Ja.
Ich mache jetzt immer meinen Porridge morgens mit Kürbiskernen.
Oh. Guck mal, wir beide, ey. Jetzt habe ich dir noch gar nicht von meinen Autofahrerlebnissen erzählt, weil ich mich aufregen musste über die Oscars.
Komm, die Zeit nehmen wir uns.
Haben wir noch Zeit? Haben wir noch Zeit für Autofahrerlebnisse? Ich habe deinen Rat befolgt. Du hast vor einigen Wochen gesagt, in der Folge, dass ich doch vielleicht einfach mal kauf dir doch einfach von meinem Geld einen Ferrari, hast du zu mir gesagt. Ja, und dann habe ich dein Team angerufen und dann haben die das möglich gemacht. Das war ganz lieb von dir.
Ja.
Du hast mir gesagt, miete doch erstmal so ein Auto für ein paar Monate, damit du guckst, wie sich das so anfühlt. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe für ein paar Monate so ein Auto. Und das kann ich auch wieder abgeben, wenn ich merke, das ist vielleicht doch nichts für mich, weil dieses ganze Autofahrthema mich weiterhin, also ich fahre durch die Gegend und denke die ganze Zeit, warum lassen die mich Auto fahren? Ich bin ein Baby. Wenn ich einen Parkplatz suche, gibt es immer wieder Momente, wo ich denke, wer sucht denn jetzt den Parkplatz für mich? Weil das kann ja nicht sein, dass ich das selber machen muss, weil ich bin doch eigentlich nur 14 und auf dem Beifahrersitz und gehe mit meiner Mama einkaufen. Das heißt, ich muss noch ein bisschen mich einfinden in das ganze Thema, ich bin jetzt erwachsen und fahre Auto. Was ich aber wirklich unterschätzt habe, ist, wenn man jetzt ein eigenes Auto hat oder eins, das man längere Zeit selbst fährt, dass einem, wenn man das abstellt, nicht egal sein kann, A, wie scheiße man eingeparkt ist und B, ob das Auto danach noch da ist. Weil bei so Miles und diesen ganzen Sharing-Autos in Berlin,
also,
die kannst du halt wirklich abstellen,
Milfs,
wie offene Hose. Die ganze abstellen wie offene Hose, weil du musst danach nicht nochmal zu dem Auto und dich schämen dafür, wie scheiße du eingeparkt hast. Und nicht, dass es jetzt besonders oft passiert oder dass man es aktiv irgendwo abstellt, wo es abgeschleppt würde. Wenn es abgeschleppt wird, ist es nicht mehr dein Problem. Du musst natürlich trotzdem zahlen, aber ich meine...
Ich wollte gerade sagen, weil die können zurückverfolgen, wer das Auto
ja,
abgestellt hat, warum es abgestellt wurde.
Du stehst nicht da und sagst,
ich habe es nämlich vor zwei Wochen abgestellt an einem Ort und es steht immer noch. Nein, das war nicht ganz zwei Wochen, eine Woche. Und es stand auf jeden Fall noch eine ganze Zeit da. Und ich dachte mir dann wirklich so, ich bin dann öfter da vorbeigekommen, dachte ich mir, ich muss den eigentlich nochmal nehmen und woanders hinsetzen. Ja. Weil der steht jetzt eine Woche da. Irgendwann, also die Wahrscheinlichkeit stieg, dass irgendwer, dessen Einfahrt ich da so zur Hälfte mit zugeparkt hatte, wo man aber noch easy rein und rauskam. Aber irgendwann stört sich ein Deutscher ja an sowas und sagt so, nein, Entschuldigung, das geht nicht, da muss ein Abschleppwagen kommen. Habe ich sehr gefühlt, weil ich dachte dann nämlich auch von wegen, scheiße, das bedeutet ja, die sehen, dass ich den abgestellt habe und die werden wahrscheinlich mir die Rechnung dafür schicken.
Ja, das würde passieren. Also ich will jetzt auch Auto abschleppen nicht kleiner machen, aber man hat eine andere Sorge. Wenn man auf einmal so ein eigenes Auto irgendwo abstellt, weiß man, wenn ich jetzt richtig scheiße einparke, dann werde ich am nächsten Morgen wieder zu dem Auto müssen und unter den Blicken von Passanten da einsteigen müssen und die werden ganz genau wissen, du kleine Maus, hast dich da so scheiße halb schräg reingestellt. Und die andere Sache war, am ersten Abend, als ich dieses Auto hatte, ich lag stundenlang wach im Bett, weil ich dachte, was ist, wenn es geklaut wird? Und dann habe ich angefangen, weil ich dachte, das kann ja jetzt geklaut werden, das ist ja ein Auto. Wer ist denn so krank und stellt ein Auto einfach nach Berlin? Also es kann doch einfach mitgenommen werden. Und dann habe ich angefangen zu googeln, Kriminalstatistiken, Autodiebstähle, weil ich wollte irgendwas finden im Internet, was mich beruhigt. Und habe stattdessen gefunden, Berlin, die schlimmste Stadt für Autos. Also werden sofort quasi geklaut. Die werden dir unterm Arsch weggeklaut, wenn du die richtigen Modelle fährst. Und dann habe ich mir noch genauer die Aufdröselung angeschaut, welche Modelle von welchen Marken am ehesten geklaut werden. Und war dann da ganz erleichtert, dass es nicht drunter war. Die Marke, die ich aber jetzt gerade geliehen bekommen habe, ist aber unter den Autos, die am häufigsten geklaut wird. Das heißt, ich lag da wirklich im Bett und ich war ganz kurz davor, die 10 Minuten zu meinem Parkplatz zu laufen, um zu gucken, ob es noch da ist. Und ich bin am nächsten Morgen, ich musste so, glaube ich, um 7 los. Und ich bin aber um 6.30 Uhr los zu dem Parkplatz, weil ich dachte, ne, ich muss ja Zeit einplanen, weil ich muss da ja erstmal anrufen, weil es geklaut wurde wahrscheinlich. Und ich muss Zeit einplanen, falls es abgeschleppt wurde. Ich muss ja erstmal rausfinden, ob es geklaut oder abgeschleppt wurde. Und dann stand ich um 6.35 Uhr an meinem Auto, das natürlich noch da stand, und war viel zu früh. Aber ich weiß wirklich nicht, wie Leute das emotional machen. Das macht mich fertig.
Aber du fühlst das ja wie ein Familienmitglied, was dazu
gekommen ist. Absolut. Das ist eingetragene Alleinerbe bei mir jetzt.
Das finde ich süß.
Also es ist doch,
richtig süß.
Das ist, hört das jemals auf, frage ich dich? Dieses Auto ist wie so ein komischer...
Ich bin irgendwann nach München gezogen, mich musst du das nicht fragen.
Ach so, in München werden keine Autos geklaut. Da werden die eher werden die Felgen gewechselt, weil es nicht teuer genug ist von Fremden.
Da wird teilweise das Auto gewaschen, weil es halt nicht dreckig in die Straße passt. Ich habe letztens wirklich meinen Autoschlüssel gesucht. Vielleicht kannst du dich an die Geschichte noch erinnern. Und er war im Auto. Und das Auto stand 4 Tage vor der Tür mit Schlüssel drin. Da hätte jeder mit wegfahren können. Soll ich das hier erzählen? Nicht, dass die Versicherung sich meldet. Scheiße, nee, vielleicht.
Das ist nicht passiert.
Das war nur ein Witz. Das ist nur eine Geschichte, die krass ist für einen Podcast. Aber das ist München. Und irgendwann habe ich tatsächlich mal, habe ich auch gedacht, man hätte mir hier das Auto geklaut. Aber hat sich dann so zugetragen, dass ich jemanden, weil ich war auf dem Weg zu einem Termin und bin dann zum Auto und es stand nicht da, wo ich es abgestellt habe. Dann habe ich die Person, mit der ich einen Termin hatte, angerufen und meinte, du, sorry, ich glaube, heute Nacht ist mein Auto geklaut worden. Dann hat die gesagt so, wo bist denn du? Und ich so, naja, in München. Und dann hat die gesagt so, du wärst der Erste in 35 Jahren, von dem ich höre, dass sie mir das Auto geklaut haben. Dann habe ich die Polizei angerufen und dann die Situation war folgende. Ich bin wohl ausgeparkt die Woche davor und so funktioniert München. Die Woche davor bin ich ausgeparkt irgendwo und habe wirklich nicht mitbekommen, dass ich anscheinend ein Auto gestriffen habe beim Ausparken. Und das hat jemand gesehen, hat mein Kennzeichen aufgeschrieben, dann haben sie ausfindig gemacht, wo ich wohne und dann hat die Polizei mein Auto in Gewahrsam genommen, um es zu untersuchen, ob ich Fahrerflucht begangen habe quasi. Und dann musste ich auf so einen Platz außerhalb von München und habe nur gesagt, also ich muss wirklich sagen, heute Morgen dachte ich, mein Auto ist geklaut worden, aber dass hier quasi mein Auto abgeschleppt wird, um zu überprüfen, ob die Lackspuren, die irgendwie an meinem Auto sein könnten, es war nichts dran, also man unterstellte mir Fahrerflucht, aber ich habe nichts getan. Es war nichts zu finden an diesem Auto. Aber da haben die einfach aus Sicherheitsgründen mein Auto eingezogen. Ja, und das dachte ich mir so, das würde in Berlin sicherlich nicht passieren. Da kommt jemand, läuft einmal rum, sagt, kann ich nichts sehen, fahre ich weiter, rauche ich eine gleiche vorne an der Tanke mache hier nochmal den Opel Corsa voll.
Absolut. Also München und Berlin könnten, was das angeht, nicht weiter voneinander entfernt sein. Das heißt, du kannst mir diese paranoide Angst
nicht nehmen?
Nein,
kann ich nicht. Okay. Kann ich dir nicht nehmen, weil ich glaube, du musst dich da einfach dran gewöhnen. Das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, wenn man am Anfang glücklich verliebt ist.
Kenn ich nicht.
Ich betone extra am Anfang, weil das ist ja irgendwann verwässert sowas, ja. Wenn man am Anfang glücklich verliebt ist, denkt man sich auch immer, was habe ich für ein Glück, neben dieser Person wach zu werden? Die muss doch jetzt irgendwann mal abhauen. Und irgendwann stellt man dann fest, nee,
die Person
bleibt. Und dann kommt so ein Gefühl von Sicherheit und das ist eigentlich das Ende von allem, was gesunde Beziehungen ausmacht oder schöne Beziehungen von gesunden unterscheidet. Und die Situation mit dem Auto ist, glaube ich, genauso. Du musst eigentlich weiterhin dieses Gefühl hochhalten, dass das was Besonderes ist, dass es jeden Morgen da steht. Weil in Berlin, muss man faktisch festhalten, ist es halt was Besonderes, dass es jeden Morgen da steht.
Ich wollte, also falls es irgendjemand da draußen hört, achso, ist ja ein Podcast, Leute, also genau, ihr hört das gerade. Falls ihr mal ein Auto seht irgendwo, bitte klaut es nicht. Danke.
Ja.
Es ist lieb von euch.
Überleg jetzt gerade, ob man irgendwie vielleicht noch spezifischer werden könnte, dass man auch weiß, dass es dein Auto ist. Nee, okay.
Nee.
Ja, aber auch Tiefgaragen bringen ja nichts. Ich habe auch Freunde in Berlin.
Jetzt hör auf!
Denen wurden die Autos aus Tiefgaragen geklaut oder sie kommen runter und die Reifen sind einfach nur weg, weil irgendwer in München schickere Felgen gebraucht hat wahrscheinlich, weil die Münchner gesagt haben, nee, mit den Felgen können wir den hier nicht stehen lassen. Nee, Berlin ist, was das angeht, wirklich ein komisches Pflaster. Ich habe auch, mir wurde mal, als ich noch in Berlin gewohnt habe, vor der Haustür, also das Auto stand wirklich unmittelbar, ich hatte so einen einzelnen Parkplatz vor der Haustür, haben sie mir das Auto aufgebrochen, haben das Navi, Radio, alles und den Airbag rausgeholt. Und dann war der Moment, dass ich das halt dann reparieren lassen musste, weil ist ja alles geklaut gewesen, ist ja auch dann doof damit zu fahren. Und dann habe ich es reparieren lassen und dann meine Schwester war zu Besuch und dann ist sie am nächsten Morgen zum Bäcker gefahren und hat mich gefragt, sag mal, also was ich nicht verstehe ist, jetzt war der Wagen in der Werkstatt, aber neu eingebaut haben die ja nichts. Und dann sind die in der Nacht, in der ersten Nacht, wo die Karre wieder vor der Tür stand, sind die wiedergekommen und haben es nochmal mitgenommen.
Oh, das fand ich jetzt leider kurz lustig. Jetzt habe ich vergessen, dass mich es selber betrifft. Das ist keine lustige Geschichte. Hör auf, mir sowas zu erzählen. Wir müssen jetzt aufhören.
Aber wie bizarr.
Ich muss zum Training.
Und dann war aber das Blöde, dass aufgrund dessen, dass meine Schwester mit diesem Auto gefahren ist, ich bei der Polizei angerufen habe, Entschuldigung, sorry, hier, folgende Situation, könnten Sie mal rumkommen. Gestern aus der Werkstatt gekommen, heute schon wieder alles rausgeklaut. Und dann hat er mir gefragt, ist da jemand mitgefahren? Dann meinte ich, ja, meine Schwester heute Morgen damit zum Bäcker. Meinte, ja, können wir keine Spuren mehr sichern, tut mir leid. Also es war wirklich, ich bin zweimal, mir hat der Polizist das dann auch Berlin, mir hat der Polizist noch kurz unterstellt, ob ich Versicherungsbetrug begehen würde. Ich habe gesagt, so, Entschuldigung, glauben Sie ernsthaft, dass ich der Typ bin, der sich selber sein Navi und das Airbag klaut, damit ich irgendwie von der Versicherung 3000 Euro bekomme? Sehe ich so aus?
Joko, ich sitze jetzt wirklich auf heißen Kohlen, weil mein Auto steht in Berlin. Wir können jetzt, wir machen
aber
jetzt...
Aber steht es jetzt da bei uns auf dem Areal?
Nee,
oder
das ist mir zu schmuddelig. Ich will doch nicht zwischen den ganzen Dritt-Porsches von den ganzen Florida-Leuten parken. Das will ich nicht. Wenn ich da ein Auto touchiere, dann bin ich aber ganz schnell meinen Job los. Was glaubst du wohl, wenn ich die G-Klasse von Jakob Lund touchiere, was glaubst du, was da los ist?
Kommt drauf an, welche, die alte oder die neue. Kann ich nochmal den Jingle hören von Lifehack? Einfach nur for the fun of it und dann bin ich auch raus.
Joachim's Lifehacks. Mit Joachim Winterscheid.
Ich mag die Kinder am Ende. Ich wünsche euch allen eine wunderbare Woche und dir ganz besonders, Sophie. Hoffentlich ist das Auto nächste Woche noch da und wenn nicht, haben wir einen Podcast und wir können drüber reden.
Geil. Sunset Club erscheint jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben, und zwar unter @dersunsetclub.
Wir hören uns, und zwar schon wieder nächste Woche.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so...
Ja,
nicht,
es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines Preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube so...
Weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube so, die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es ist
nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir...
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify...
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
feiere. Dass du es postest.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.